ein Werbespot und da wird ein neues Handy vorgestellt und die erwähnen mit keiner Silbe irgendein technisches Gimmick, was dieses Ding hat, sondern die sagen, du kannst ein Regisseur sein, also du kannst Künstler sein. Die heben das ja auf eine komplett andere Ebene und machen so einen emotionalen Raum auf, dass du dieses Ding unbedingt haben willst, obwohl du gar nicht weißt, was das kann.
Gründerbrüder, dein Podcast für Gründerinnen, Unternehmerinnen und vor allem alle, die es einmal werden wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerbrüder Podcast.
Hallo auch von meiner Seite, wie immer, und wir freuen uns riesig, dass ihr alle wieder zuhört. Wir sind heute nicht alleine. Wer schon 2-3 Mal unsere Podcasts gehört hat, weiß, dass wir ja nach einer Folge, wo wir über unsere Erfahrungen, Ideen, laienhaften Wissen sprechen und das auch noch mit jemandem untermauern in der Folge danach, der wirklich Ahnung von dem Thema hat. Deswegen herzlich willkommen, Heike Kmiotek.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
Wir freuen uns auch.
Yes.
Super wichtig für uns, unseren HörerInnen auch mitzugeben, was man auf der fachlichen Seite so für einen Input dazu liefern kann. Dazu erfahren wir gleich mehr, weil ja, es ist ja immer für unsere HörerInnen auch ganz, ganz spannend. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute hier?
Ja, ich bin die Heike Kmiotek. Ich führe mit meinem Mann Martin die Agentur Kmio. Und das ist eine Agentur für technische Produktkommunikation. Das heißt, wir unterstützen Unternehmen darin in ihrer Markenführung, in ihrer Markenkommunikation. Und das basiert so auf zwei Säulen, auf dem strategischen Teil und auf dem Designteil, kann man so sagen. Ja.
Vielen Dank, Heike. Ihr ahnt es ja schon, wir haben in der letzten Folge über das Thema Branding und Marke gesprochen. Das hast du gerade gesagt, ne, ihr seid eine Agentur für technische Produktkommunikation. Ihr bildet solche Dinge ja. Bei euch geht es ja viel um das Thema, wie kommuniziert dann sowas Technisches zum Beispiel? Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du uns da heute zu diesem Thema auch zur Seite stehst.
Ja, sehr gerne.
Jetzt hast du eben gesagt, dass du gerade grob machst, aber erzähl doch mal ein bisschen deinen Werdegang. Wie bist du da hingekommen?
Also ganz klassisch ist der Werdegang, dass ich visuelle Kommunikation studiert habe in Krefeld und bin Diplom-Designerin. Das Ganze ist schon eine ganze Weile her. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Beruf. Ich war tatsächlich nur 2 Jahre in einer Festanstellung, weil, also da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen, über das Leben in einer Werbeagentur, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Und also habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt in einer Festanstellung, obwohl ich mir tatsächlich eine Agentur ausgesucht habe, wo ich in alle Bereiche reinschnuppern kann. Das war mir ganz wichtig. Aber ich habe mich eben dann nach diesen 2 Jahren direkt selbstständig gemacht und bin dann in ein Freelancer-Dasein gegangen, was auch wirklich sehr lange angedauert hat, und habe auch da mich schnell bemüht, eigene Kunden zu finden. Und was dieses Interesse für diese technischen Produkte angeht, ich glaube, da muss man so ein bisschen in meine Herkunft reingucken. Ich bin in Duisburg geboren. Ich bin in Rheinhausen aufgewachsen. Ihr seid wahrscheinlich ein bisschen zu jung dafür. Ihr werdet diesen Kampf um Krupp nicht oder nicht wirklich mitbekommen haben. Also ich bin ja wirklich sozialisiert mit dieser Stahlindustrie tatsächlich. Also mein Großvater war bei Krupp, die meisten Väter meiner Mitschüler waren bei Krupp und man ist so damit, mit dieser Thematik Stahlbau einfach verbunden. Und was mich irgendwie so bis heute fasziniert bei dieser Familie Krupp ist auch, dass die, also wie sehr die sich um ihre Mitarbeiter halt auch bemüht haben, also ganze Viertel, ganze Häuser aufgebaut haben, um den Mitarbeitern zu ermöglichen, dass die einen kurzen Weg zur Arbeit haben. Und für mich ist das heute, wenn man das ins Heute überholt, wenn jemand so ein technisches Produkt hat, was bauen kann, und der hat jetzt ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern, ist jetzt eine Zahl, und der kann diese 200 Familien damit ernähren, das ist Endstufe für mich. Also das finde ich so super, dass da hängt so mein Herz dran und das ist, glaube ich, wichtig noch zu wissen über mich.
Was ich sehr, sehr spannend fand, war gerade der Punkt, wo du sagtest, du kamst als Angestellte nicht so zurecht und bist dann losgelaufen als Freelancerin. Ja. Ich glaube, das ist ja auch für uns jetzt hier gesprochen Kern unseres Podcasts. Wir haben halt viele, wahnsinnig viele Menschen, die uns zuhören. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Aber viele werden genau dieses Gefühl haben. Und so war es ja bei mir letzten Endes auch als Angestellter. Ich habe mich irgendwann einfach nicht mehr wohlgefühlt. Das heißt, du bist den Weg ins Freelancing gegangen. Vielleicht ganz kurz, magst du kurz erzählen, was bedeutet das nochmal ganz genau? Aber viel wichtiger finde ich, wie hast du dich da damals gefühlt? Also bist du von jetzt auf gleich ins Nichts? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Also als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dann gab es da hier eigentlich so den großen Knall damals, dass das wirklich viele Werbeagenturen getroffen hat. War ein ganz schweres Jahr 2002 muss das gewesen sein. Bin dann auch tatsächlich entlassen worden aus dieser Werbeagentur, weil Kunden weggebrochen und weil dieser ganze Markt ja kurzfristig eingebrochen ist. Und habe dann überlegt, okay, versuche ich jetzt in eine neue Agentur zu kommen oder mache ich es direkt selber? Und habe mich dann sofort entschieden, dass das war eine ganz kurze Phase, 2 Wochen vielleicht, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich will ich gar nicht mehr zurück in diese Festanstellung. Und habe dann eben auch diesen Gründerzuschuss und alles das, was man da so hatte, auch mitgenommen und habe dann auch relativ schnell eigene Kunden gefunden tatsächlich.
Rückblickend betrachtet, wie gut hat das funktioniert in der Anfangszeit? Also war es schwer für dich oder konntest du mit den ersten Kunden, hat das schon funktioniert, du konntest ja Rücklagen bilden?
Also das war eine lange Zeit. Ich bin damit zurechtgekommen, aber damit hätte man jetzt nicht eine Familie ernähren können, definitiv nicht. Für mich hat das erstmal so ganz gut funktioniert, auch dass das relativ schnell ging. Und ich habe aus dieser Zeit, habe ich Kunden bis heute, die ich mitgenommen habe.
Kam da denn Gegenwind aus der Familie oder eher Support?
Ich glaube, meine Eltern waren so ein bisschen gespalten.
Ja.
Also allein schon generell wegen dem Beruf, in dem ich unterwegs bin, ist ja jetzt auch ein bisschen schwierig tatsächlich. Und dann auch noch in die Selbstständigkeit zu gehen, ich glaube, das fanden die anfangs nicht so richtig toll. Aber ich glaube, mein Vater hat relativ schnell begriffen, dass ich nicht jemand bin, der da von 9 to 5 irgendwo sitzen kann, in so festen Strukturen, die von anderen vorgegeben sind, sitzen kann. Und die haben mich dann auch gelassen, die haben mich dann eher unterstützt, so nach dem ersten Zweifel, glaube ich. Ja. Doch, finde ich schon.
Okay, die Unterstützung von zu Hause, wir haben auch schon häufig darüber gesprochen, ist natürlich unglaublich wichtig. Wenn es nicht unbedingt da ist, dann gilt es ja erstmal zu überzeugen. Ich denke, es war so eine Mischung auch aus beidem. Klar, Skepsis ist ja auch gesund, ist ja auch in Ordnung, aber wenn man dann halt zeigen kann, hey, man kann auch liefern. Du hattest ganz spannend gesagt, du hattest sehr schnell neue Kunden oder generell Kunden. Hast aber auch was von Gründerzuschuss gesprochen. Heutzutage ist es für viele ja verhältnismäßig einfach. Es gibt YouTube, es gibt so geile Podcasts wie unseren. Ja, es gibt so viele Anlaufstellen, man könnte auch sagen, vielleicht zu viele. War das damals ähnlich oder war eigentlich klar, es gibt eigentlich nur XYZ?
Also es gab es natürlich damals alles überhaupt gar nicht.
Ja, eben.
Was mir da so ein bisschen zugute gekommen ist, es war im Studium war es tatsächlich Pflicht, gewisse Praktika zu machen in Agenturen.
Okay.
Und da hatte ich dann so ein kleines Netzwerk, das mir wirklich geholfen hat über diese erste Zeit, auch dass ich dann über die auch gebucht war als Freelancer tatsächlich. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre das echt zäh geworden, weil das gab es natürlich alles nicht. YouTube, Instagram und diese Plattform gab es ja gar nicht. Ne? Und was auch für mich wirklich schwierig war, ich war noch nie ein Fan dieser großen Agenturen. Also da distanziere ich mich auch mit aller Kraft gegen. Ja, da musste man sich eher diese kleinen Agenturen suchen und mit denen in Kontakt kommen. Das hat aber ganz gut geklappt, tatsächlich.
Okay, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, hast du dann quasi für andere Agenturen mitgearbeitet, aber als externe. Okay, das ist ja auch eigentlich ein guter Hinweis, weil viele ja wahrscheinlich auch glauben, ich muss dann direkt zum Endkunden im ersten Schritt und sämtliche Firmen anschreiben. Aber es kann ja auch beides sein.
Also am Anfang war das für mich total wichtig, dass das beides war. Und dann geht man natürlich auch ins eigene Netzwerk. Man fragt die Freunde, so das Umfeld, wer Hilfe brauchen könnte, wer arbeitet hier, wer arbeitet da, könnt ihr mir einen Kontakt machen? Und da muss man schon auch auf die Leute zugehen, finde ich. Und da auch nicht sich verstecken, sondern es geht da um deine Existenz. Sei mutig und du hast was zu bieten, geh raus und frag, wem du helfen kannst.
Aber thematisch hast du dann immer schon in diesem ganzen Thema Branding und Marketing, warst du da unterwegs oder hast du am Anfang noch was anderes gemacht?
Also ich sag mal, ich komme aus einer Fachhochschule, wo wir wirklich auf die Werbeagentur getrimmt wurden, also ja. Werbefilm und alles, aber das war eigentlich nie mein Interesse. Ich habe tatsächlich mich immer auf das Corporate Design gestürzt, weil ich glaube, dass da wirklich ja mein größtes Talent ist und weil mir es am meisten Spaß macht, einem Unternehmen wirklich ein Gesicht zu geben, das halt auch authentisch ist.
Okay, jetzt hast du gesagt, ein Unternehmen ein Gesicht geben. Kannst du vielleicht mal umreißen, was das so grob bedeutet? Also für mich war es auch am Anfang, ich habe ein Logo und das ist dann meine Marke, baue eine Webseite, fertig ist. Vermutlich steckt da ein bisschen mehr dahinter, oder?
Ja, so eine Marke ist ja letzten Endes das. Also es sind ja die Gefühle, die der Kunde hat, wenn der auf dein Unternehmen guckt. Also letzten Endes ist ja das die Marke. Die Marke liegt ja gar nicht bei dir selber, sondern die ist ja eigentlich beim Kunden. Und das heißt, du musst irgendwie die richtigen Dinge raussenden, damit der die Empfindung hat, die du dir eigentlich wünschst. Also das heißt, das Logo ist ja nur ein ganz kleiner Baustein in dieser Sache. Farben, Bildsprache, ganz wichtig, auch das Wording, damit halt beim Kunden das ankommt, was du eigentlich haben möchtest und erreichen möchtest.
Ich glaube, da machen sich viele, inklusive mir, gar nicht so die riesen Gedanken drüber. Aber im negativen Sinne, dass man sich also überhaupt nicht im Klaren darüber ist, welche tatsächliche Botschaft sende ich denn zu meinem möglichen Empfänger-Kunden mit dem, was ich da abliefere, mit dem, was ich schreibe, wie ein Bild aussieht, welche Schriftart ich verwende. Da wollen wir über Farben gar nicht reden, die ja auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Bedeutung haben können. Wenn wir hier an das Thema Umwelt denken, an alles, was so damit zu tun hat, dann verbinden wir in diesen Breitengraden häufig zum Beispiel die Farbe Grün ja damit. Sagen, also alles, was grün ist, eine grüne Wiese, damit stellen wir Natur, alles, was weiß, wovon ich spreche. Das ist in Asien ja ganz anders oder in China. Da ist das die Farbe Blau. Wäre ich nie drauf gekommen. Warum ist das so? Weil da Städte teilweise ja so versmoggt sind und alle sagen, nee, die Umwelt und so, das ist alles dann gut, wenn ich den blauen Himmel sehen kann. Also haben wir da schon mal für einen und denselben Tatbestand unterschiedliche Farben je nach Region. Also auch da muss ich ja theoretisch als Unternehmen mir irgendwie eigentlich Gedanken drüber machen, passiert wahrscheinlich zu wenig, oder?
Passiert zu wenig und man muss wirklich immer gucken, in welcher Kultur man unterwegs ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das greift ja alles aneinander. Das ist genau richtig, wie du das gesagt hast. Also ein anderes Beispiel, bei uns ist ja Rot eher eine Warnfarbe,
ja.
In China eher nicht. Also das funktioniert da einfach anders und diese kulturellen Hintergründe, die muss man eben beachten tatsächlich, das ist ganz wichtig.
Sagst du denn, braucht jeder eine Marke?
Unbedingt. Also heute kommt man ja gar nicht mehr drum herum. Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es zu meiner Startzeit diese ganzen Plattformen, Instagram und sowas alles überhaupt nicht gab und der Markt war auch nicht so voll. Und jetzt sind so viele am Start, dass man wirklich gucken muss, dass man eine Marke aufbaut, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um relevant zu sein für seine Kunden. Das funktioniert sonst nicht.
Ja, ich finde Relevanz da halt ein sehr, sehr wichtiges Wort letzten Endes, denn ich kann ja nur damit auch Sichtbarkeit schaffen, wenn ich relevant bin. Denn ansonsten puste ich irgendwas in die Gegend, was vielleicht keine Relevanz hat. Somit schaffe ich keine Sichtbarkeit. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Kreislauf.
Richtig, das ist ein Kreislauf. Wie komme ich in die Sichtbarkeit und wie sage ich die richtigen Dinge und wie transportiere ich das visuell auf der richtigen Spur? Weil das ist auch schwierig für ganz viele zu trennen, auch bei unseren Kunden. Das hat nichts mit deinem persönlichen Geschmack zu tun. Also es muss mal unbedingt trennen. Gefällt mir jetzt die Farbe als Person oder tut diese Farbe was für mein Unternehmen oder nicht? Und das zu trennen, da tun sich wirklich ganz viele sehr schwer.
Kannst du nochmal in ein, zwei Sätzen umreißen, wie so ein Prozess aussieht? Also wie ihr da vorgeht? Weil für mich klingt das in einem sehr theoretischen Prozess.
Also wir nehmen jetzt mal an, es kommt ein Neukunde zu uns, der braucht für sein Unternehmen ein komplett neues Corporate Design zum Beispiel. Das heißt, ich würde mit dem eine Archetypenbestimmung machen. Also wie tickt dieser Mensch, wie tickt dieses Unternehmen, um herauszufinden, ist der extrovertiert, ist der introvertiert? Werden in diesem Unternehmen Entscheidungen auf einer rationalen oder einer emotionalen Ebene getroffen zum Beispiel? Das ist jetzt so ein ganz grobes Raster, was ich aufziehe. Aber ich muss eben wissen, wen ich vor mir habe. Gar nicht, um da irgendwie zu bewerten, sondern herauszufinden, wie kann ich da ansetzen? Weil ich muss dieses Branding, was ich aufbaue, das muss ja wirklich passen wie ein Maßanzug. Ich möchte ja nicht nur, dass hinterher der Geschäftsführer gerne seine Visitenkarte auf den Tisch legt, sondern dass der in allem, was der tut, dieses auch lebt, was ich da aufgebaut habe. Und man sagt ja eigentlich, Branding ist sowas tatsächlich, was man sieht, was visuell ist oder so. Aber ich finde, Branding ist vor allem auch eine Geisteshaltung. Das vergessen ganz viele. Also, dass das, was in meinem Unternehmen passiert, dass ich das atme, dass ich das wirklich immer und immer zum Leben erwecke, dieses Branding und mich einfach auch so verhalte. Und das kann nur authentisch sein, wenn ich jetzt als Designer wiederum das auf diesen Archetypen aufsetze, weil sonst kann der gar nicht authentisch kommunizieren.
Darf ich das mal ganz kurz challengen? Du hattest ja vorher gesagt, es ist super wichtig, wie und mit wem ich letzten Endes kommunizieren will. Das heißt, wer ist der Endkunde? Jetzt hast du gerade in dem Prozess, ich meine, ich habe dich jetzt insofern unterbrochen, der ist ja noch nicht vorbei, aber ja schon mal gesagt, es kommt extrem darauf an, zu analysieren, mit wem spreche ich da, wer ist der Geschäftsführer und so weiter. Aber das hat ja auch nichts mit dem Endkunden zu tun, weil es könnte ja da jetzt genau der Fall sein, den du eben gesagt hast, das ist nicht der richtige Weg. Er mag grün, das Produkt sollte aber eher für die entsprechende Zielgruppe gelb sein.
Genau, also bei diesem Prozess des Archetypens ist das wirklich so, dass man nicht für sich als Person antwortet, sondern wenn wir das herauskristallisieren, dann antwortet dieser Unternehmer für sein Unternehmen und nicht für sich selbst.
Entscheidender Unterschied, ja.
Das ist ganz wichtig tatsächlich. Wenn man dann herauskristallisiert hat, wen ich da vor mir habe, muss man auch sagen, die beste Zielgruppe, die man als nächstes erreichen kann, ist die, die genauso tickt wie ich selber. Also das ist immer ganz dankbar. Da setzt man dann eigentlich als erstes an.
Gibt es für dich eine Brand, die dieses ganze Thema Markenkommunikation in Perfektion macht, die wirklich die Kunden abholt?
Oh Gott, das ist so langweilig, wenn ich das jetzt...
Ja, so ein typisches Ding, wo du sagst, boah, die machen das so perfekt, das kann man, man sieht es alles.
Oder gut, perfekt ist ja immer so eine Frage, aber ich...
Ja, aber du sagst, das ist clever gelöst.
Ah ja, das ist halt so der Klassiker. Apple ist halt in einer unglaublichen Konsequenz unterwegs, schon immer. Die stecken nicht nur wirklich viel Energie in dieses Produkt und noch mehr Energie und Geld, sondern auch wirklich ins Design. Die Geräte sind ja selbsterklärend. Ich nehme es in die Hand und es funktioniert. Und bei anderen brauche ich eine Gebrauchsanweisung. Also da hat man einfach auch konsequent gesagt, beide Schienen werden gefahren. Produktentwicklung und Design. Und das übertragen die komplett auch ins Brand. Ich finde es mega. Es ist so langweilig, wie es ist. Ich bin Fan.
Merkt man nicht.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich gehe teilweise einfach nur mal auf die Apple-Seite drauf, weil die auch einfach jedes Mal so schön designt ist und die machen einfach sehr, sehr viel richtig. Und das begeistert mich einfach. Ich meine, da sind ja auch nicht nur zwei, drei Leute dran, aber ich finde es auch ziemlich schön.
Also was ich Wahnsinn finde und das funktioniert halt super bei denen ist, du guckst einen Werbespot und da wird ein neues Handy vorgestellt und die erwähnen mit keiner Silbe irgendein technisches Gimmick, was dieses Ding hat, sondern die sagen, du kannst ein Regisseur sein, also du kannst Künstler sein. Die heben das ja auf eine komplett andere Ebene und machen so einen emotionalen Raum auf, dass du dieses Ding unbedingt haben willst, obwohl du gar nicht weißt, was das kann.
Stimmt. Oder was drinsteckt, ja. Jetzt ist Apple und auch das, was du beschrieben hast, gefühlt kein Prozess, der nach Low Budget klingt. Und jetzt haben wir ja auch einen Podcast geschaffen, vorzugsweise gerade oder wahrscheinlich eher für Personen, die im Gründungsprozess stecken, aber ja trotzdem dieselben Probleme haben. Weil eine Marke, eine Farbe oder geschweige denn Namen irgendwann mal zu ändern, alles ist machbar. Das wissen wir auch seit der letzten Folge zum Thema Recht. Ich kann auch Gesellschaftsform ändern. Gute Idee ist das aber nicht. Na, das heißt, eigentlich kann es ja schon Sinn machen, sich wirklich frühzeitig damit auseinanderzusetzen. Ihr kennt es selber, wir kennen es von uns. Töpfe bei jungen Unternehmen oder Solo-Selbstständigen, die gerade anfangen, vielleicht auch bei dir damals. Ich meine, gut, jetzt Sonderfall, du kannst es selbst, sind meistens leer. Hast du da einen Tipp für unsere HörerInnen, die sagen, hey, wenn das Budget klein ist, weiß ich nicht, dann macht noch 10 andere Jobs, Hauptsache ihr könnt euch das leisten? Oder wie würdest du da an deren Stelle dran gehen?
Also ich glaube, das ist tatsächlich budgetunabhängig. Also klar können Konzerne anders agieren, aber wenn ich mir jetzt ein Startup angucke und auch darüber nachdenke, was die für Möglichkeiten haben, dann werden die sich jetzt natürlich keine Riesenagentur suchen. Aber es ist wichtig, finde ich, dass man begriffen hat, dass man wirklich Energie in dieses Thema Branding geben muss und dass man bemüht ist, auch wirklich jemanden zu finden, der einen da gut unterstützen kann und sei es auch ein Freelancer zu Beginn. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil warum, wenn es das Budget erlaubt, dann ist das super. Aber wichtig ist eben, dass man nach einer Qualität sucht, dass man sich wirklich einen Designer sucht, von dem man auch was bekommt. Also wo man nicht nur irgendwie, ja, ich bestelle jetzt ein Logo, das ist in 2 Stunden fertig, sondern wirklich jemanden suchen, der zu einem passt und der mir auch was zeigen kann, was der halt schon gemacht hat, dass ich so ein bisschen das Gefühl für seine Arbeit bekomme und sich da auch ruhig mehrere natürlich angucken. Und wenn ich nicht so viel Budget habe, fein, aber trotzdem muss ich da auch schon auf die Qualität gucken, finde ich.
Kann ich als Gründerin irgendwie in Vorleistung treten, indem ich in irgendwelche Recherchen betreibe?
Also ich finde, was immer ein richtig guter Weg ist, mit offenen Augen durch die Welt laufen und gucken, was gefällt mir bei jemandem anderen richtig gut. Also von mir aus auch ein Mitbewerber, aber muss auch nicht unbedingt ein Mitbewerber sein. Angucken, was gefällt mir an diesem Branding richtig gut und vor allem warum. Also dass man das wirklich auch formulieren kann. Und das Gegenteil hilft auch extrem, finde ich. Also dass man sagen kann, wow, das gefällt mir überhaupt nicht, weil. Also man muss immer sagen können, warum das so ist, weil das hilft dem Designer, der dann für einen tätig, unglaublich, so eine Aussage.
Kann ich verstehen. Ich glaube, beide Sachen, wenn Tobi und ich haten ja meistens so über die ganzen Themen Agentur, weil wir da nie gute Erfahrungen mitgemacht haben.
Das können wir so nicht sagen jetzt hier.
Das ist aber Fakt. Wenn du die Folge vor dir hörst, wo wir uns darüber ausgetauscht haben, also Thema alleine nur Namensfindung für mein Unternehmen Smabu, das wollten wir in professionelle Hände geben. Aus dem Wollen wurde dann auch die Tat, das haben wir gemacht und es kam halt völliger Schwachsinn bei rum. Hörst dir an, ich will es nicht wiederholen für die, die letzte Folge gehört haben, aber es war schon eher Marke Fremdschämen und ideenlos und es war sehr, sehr teuer und es ist halt so Agentur in Düsseldorf gewesen. Also schön war das nicht.
Also das Thema Agenturen, auch gerade hier in Düsseldorf, ist ja wirklich mit vielen Klischees behaftet, die auch viele... Ja, wo viele auch stimmen tatsächlich. Und ich habe mich ja ganz bewusst aus diesem Zirkus sehr früh rausgenommen. Aber mein Mann, eben der Martin, der hat das ja voll mitgenommen, volle Breitseite. Der hat ja in Köln und Düsseldorf die großen Agenturen durch und hat das auch alles, ich möchte auch mal sagen, durchlitten. Aber du hast natürlich mit einer großen Agentur die Möglichkeit, für große Kunden auch zu arbeiten und ein anderes Learning zu machen, als ich jetzt das gemacht habe.
Deswegen ergänzt ihr euch auch prima an dem, was ihr da tut.
Nach dem ganzen Agenturbashing, hast du irgendwie noch ein, zwei Tipps für uns, für Startups?
Also für Gründer, die ja wirklich gerade am Start sind, finde ich ganz wichtig zu wissen, ihr werdet immer an einen Punkt kommen, wo euer System nicht mehr funktioniert. Das ist total normal. Und ich finde wichtig, sich da auch Hilfe zu holen und auch, dass man den Mut hat, mal ein System komplett zu ändern, um zu gucken, arbeitet das für mich? Und da muss man auch wirklich mal all in gehen können und sagen können, komm, ich lasse jetzt mal alles stehen, was ich früher über dieses Thema gedacht habe. Ich gucke mir ein neues System an und ich probiere das einfach eine Zeit und gucke dann, ob es mir hilft. Und ich glaube, den Mut, der wird belohnt, auf jeden Fall.
Und mit System meinst du ja wahrscheinlich dann auch diese ganzen Themen rund um Marke, Außenauftritt, oder?
Ich meine Marke, ich meine aber auch Marketingmaßnahmen zum Beispiel, ne? Ja, wenn man merkt, okay, ich komme hier irgendwie nicht weiter, dass man dann auch bereit ist zu sagen, komm, ich versuche jetzt einen anderen Weg, vielleicht arbeitet der für mich, an den habe ich vielleicht noch so gar nicht gedacht oder da habe ich mich vielleicht auch mal gegen gesperrt, dass man versucht, offen zu sein für neue Wege.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, für viele schwierig.
Ja, absolut.
Aber muss man einfach mal machen, denn das gibt neue Impulse, ne?
Ja, also wenn man jetzt in ein älteres Unternehmen geht, kriegen wir oft als Feedback, das haben wir schon immer so gemacht. Und ja, wenn das funktioniert, ist gut. Aber wenn man irgendwie an einem Punkt nicht weiterkommt und auf der Stelle tritt, dann muss man da wirklich die Richtung wechseln.
Gibt es ein paar Stellschrauben, ja. Heike, ich glaube, du hast jetzt seit knapp 5 Jahren eigenes Designstudio ja mit deinem Mann zusammen. Magst du da vielleicht abschließend nochmal so 2, 3 Sätze zu sagen? Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für die Idee eines Namens oder Marke.
Ja, wir haben vor 5 Jahren gegründet. Wir heißen Kmio, weil unser Nachname ist nicht ganz einfach, Kmio Tech, mit einem I. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen die Kurzform Kmio, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und eben die 2 Is, weil wir 2 Kmio-Techs das eben sind.
So einfach wie auch genial. Kann es laufen, finde ich. Ich finde das ein cooles Beispiel, ja. Heike, würdest du sagen, in den letzten Jahren hat dich irgendwie ein Spruch, ein Motto besonders stark begleitet?
Ja, das ist so ein Spruch, den man öfter mal hört. Machen ist wie wollen, nur krasser. Ja. Und ja, ich finde, da steckt so viel drin, weil die meisten scheitern ja tatsächlich im Umsetzen. Man hat große Pläne und denkt, ach, ich muss jetzt erstmal hier ein Logo vorzeichnen. Ich muss mir erstmal meine Farben suchen. Aber such dir jemanden, der dir helfen kann. Sortier deine anderen Strukturen, kümmere dich um dein Produkt. Alles Schritt für Schritt, aber machen und nicht verharren.
Sehr gut, sehr wichtig.
Meistens scheitert es dann am Ende nicht, weil man die falsche Vorbereitung hatte, sondern weil man einfach nicht angefangen hat.
Man hat gar nicht angefangen. Also das ist ja eigentlich das Problem, finde ich.
Ja, krass.
Also aus Angst, was falsch zu machen, finde ich, bewegen sich ganz viele nicht. Oder die bewegen sich auch zu langsam. Und ja, das ist so eine Hürde, finde ich.
Ja, manchmal ist es die Portion Mut, die fehlt. Ich finde, damit haben wir ja ideal diese Folge so ein bisschen zum Ende gebracht. Wir haben mit dir über das Thema Marke, Branding gesprochen, vor allem aber auch, wie wichtig es ist, die entsprechende Außenwirkung zu transportieren. Dass es wichtig ist, das vielleicht nicht alles alleine zu machen, sondern mit Fachleuten. Ich meine, umgekehrt, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann stelle ich mich auch nicht 30 Minuten vor den Spiegel und nehme mir einen Bohrer aus dem Keller, sondern ich gehe auch zum Spezialisten. Aber bei solchen Themen...
Sehr gutes Beispiel.
Aber bei solchen Themen, es ist ja so, denkt man halt immer, man kann alles selber und es ist ja nicht so wichtig. Wenn es halt nicht erst direkt Schmerzen oder ich habe ein gebrochenes Bein, löse ich ja auch nicht selbst. Ne? Aber ich denke, mit den letzten beiden Folgen konnten wir hier bei Gründerbrüder noch mal ganz klarstellen, welche Auswirkungen sowas haben kann. Auch eine Marke nicht anzumelden etc. Oder sich überhaupt gar keine Gedanken darüber zu machen, was Farben auslösen oder Schriftarten, Symbole, Bilder. Vielen Dank, dass wir mit dir darüber sprechen konnten.
Ja, vielen Dank, Heike. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Thema nochmal mit dir zu vertiefen.
Ich danke euch. Schön hier zu sein. Danke.
Immer, immer wieder gerne. Vielleicht kreuzen sich da auch unsere Wege nochmal. Wer weiß, was aus Gründerbrüder noch wird. Und irgendwann haben wir so einen Budgettopf, um...
Für ein kleines Rebranding.
Ja. Farbe, Farbe, Namen etc.
Weiß schon gut das Logo, oder? Was sagt die Expertin?
Von welchem redet ihr jetzt gerade?
Gründerbrüder Podcast.
Das ist super, das gefällt mir.
Ja?
Ja.
Haben wir gut gelöst?
Ach, da gut gelöst.
Sollen wir jetzt auch andere, was willst du auch andere sagen?
Ja, ich finde aber auch diesen Mix gut, ne, den ihr da gemacht habt. Finde ich auch für Männer tatsächlich recht ungewöhnlich, dass ihr euch dazu eine Schreibschrift drinreißen lasst.
Absolut, da haben wir auch lange für gebraucht. Ich glaube, in Summe 30 Sekunden.
Ja, plus minus. Das war, wir haben nicht mehr was getrunken, ne? Wir hatten einfach gute Laune.
Wir waren nüchtern, haben nichts getrunken, absolut. Ja, vielleicht auch dazu nochmal, so ein Branding ist gut, aber wenn es mal schnell gehen muss und einfach mal ins Tun kommen, ist vielleicht so ein Schnellschuss auch nicht verkehrt.
Da greift wieder dein Sprichwort. Heike, ganz zum Schluss, wir fragen jeden Gast, der bei uns ist, nach einem Lieblingsgericht, ein Lieblingsessen. Ja, du lachst schon. Was ist es bei dir?
Ja, das ist so ein Klassiker. Ich hätte jetzt mit was ganz Gesundem kommen können, aber mein Herz hängt an so ganz klassischen Mama-Gerichten, muss ich sagen. Und deswegen ist das, ja, so eine Rinderroulade finde ich toll und am liebsten mit Knödeln tatsächlich.
Es ist erst 10, aber ich habe trotzdem Lust darauf.
Ja, ich würde die Knödel nehmen, ne, wie immer. Ja.
Und viel Soße, ganz viel Soße.
Ja, Soße ist das Beste. Okay, dann vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst, Heike. Dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema zu sprechen, dich ein bisschen vorgestellt hast, euch vorgestellt hast. Und ich denke, jedem ist jetzt auch endgültig klar, wie wichtig dieses doch unscheinbare Thema dann wirklich ist. Danke.
Vielen Dank.
Ich danke euch. Ich sag bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.